und Auserwählten Gottes. Von der Zielführung Gottes wollen wir sprechen. Das heißt davon, welcher Mittel Gott sich bedient, um uns zum Ziel zu führen und zu bringen, zu leiten und auch das Ziel wirklich zu erreichen. Das ist ja Zielführung, das ist ja mehr als Wegführung. Gott gebraucht dazu verschiedene Botschaften. So wie etwa in einer Zeitung die verschiedensten Botschaften oder Nachrichten stehen. Politische Nachrichten und wirtschaftliche und sportliche Berichte und so weiter. So ist auch unser Gott beflissen durch seinen Heiligen Geist und sein lebendiges Wort, uns die verschiedenartigsten Botschaften auf die verschiedenartigste Weise in uns hineinzuprägen, damit wir zum Ziele gelangen. Und gestattet, wenn ich heute einmal etwas bezeuge, was man in dieser Art vielleicht selten oder auch nie hört, was aber die Schrift ganz klar und wunderbar uns aufleuchten lässt. Zunächst das, jede Botschaft von Gott, sowohl die Gnaden- als auch die Gerichtsbotschaften, sind in ihrem innersten Wesen frohe Botschaften, beglückende, seligmachende Nachrichten. Alle. Das ist das Wichtigste, das Grundlegende, dass wir wissen von dem, was Gott uns zu sagen hat. Und deshalb ist das ein Überbegriff, ein Oberbegriff, der in dem Wort Euangelion, Freudenkunde, frohe Botschaft, fröhliche Nachricht enthalten ist. Und diese Botschaft, die unser Herz getroffen hat, die unser Herz gewonnen hat, die uns immer wieder beglückt und löst und froh macht in allen Ängsten und Traurigkeiten. Diese Botschaft ist eine frohe Botschaft, eine frohmachende Botschaft in verschiedener Beziehung. Erstens ist sie eine frohe Botschaft für den Empfänger. Der diese Botschaft empfängt, wird froh. Und ein Mensch, der wirklich berührt, getroffen, erfasst, erfüllt, oder gar überströmend geworden ist, denn alle diese Ausdrücke kommen in der Schrift vor, der ist ein froh gewordener Mensch. Der Empfänger wird froh. Zweitens ist diese Botschaft für den Vermittler eine frohe Botschaft. Das heißt, für den, der sie vermittelt, der sie dem anderen zuteil werden lässt. Und das sind Menschen. O Gott, wie muss das Glück erfreuen, der Retter, der frohe Botschafter für eine Seele zu sein, heißt es in einem Lied. Und deshalb, die frohe Botschaft macht nicht nur den Empfänger froh, die frohe Botschaft macht auch den Vermittler froh. Glücklich. Es gibt kein größeres Glück, als wenn wir einen Menschen oder gar viele Menschen zu Christus, zur Heilsgewissheit und zur Lösung und zur bleibenden Freude oder gar zu einem Werkzeug Gottes führend machen dürfen. Das ist etwas Wunderbares. Drittens, diese Frohbotschaft oder jede Frohbotschaft, jedes Evangelium ist für die Zuschauer etwas, was sie in Jubel versetzt. Und deshalb steht zum Beispiel geschrieben, dass vor den Engeln Gottes freudige Erregung ist oder freudige Bewegung ist über einen Sünder, der Buße tut. Wenn also heute Nachmittag ein Mensch, der noch nicht in der Vollgewissheit des Glaubens steht, sein Leben still und bewusst und völlig in die Hände Jesu legt, von seiner geheimen Sünde, die ihn bis jetzt noch gehalten hat, sich trennt und losreißt in der Kraft des Geistes und des Wortes und des Blutes Christi. So sieht das vielleicht und merkt das vielleicht der oder die neben ihm Sitzende nicht. Aber vor den Engeln im Himmel bricht ein Jubel, eine Freudenerregung aus. Und deshalb ist die frohe Botschaft freudebringend für die Zuschauer. Denn die Engel haben zugeschaut und priesen seinen Namen laut, als die Hand uns gesucht und gefunden hat. Und jetzt das vierte und größte. Was meint ihr, für wen diese frohe Botschaft noch frohe Botschaft ist? Wen sie am allerglücklichsten macht? Den Geber der frohe Botschaft. Der Vater im Sohn ist der Glücklichste. Denn geben ist beseligender oder seliger als nehmen. Wir nehmen und fassen die frohe Botschaft im Glauben. Gott gibt sie, der Sünder empfängt sie und die unsichtbaren Welten sind die Zuschauer. Denkt einmal darüber nach. Das ist zielführende Botschaft. Da kommen sie alle zur Freude. Der Geber, der Vater im Sohn, der Vermittler, der Empfänger und die Zuschauer. Seht, so müssen wir das Evangelium fassen. Wir dürfen nicht nur sagen, du wirst glücklich. Das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem Glück und von der Freude und von der Seligkeit, die geboren wird bei einem lebendigen Verkündigen des Evangeliums. Und dieses Euangelion, bestattet, wenn ich es einmal auf Griechisch sage, aus einem ganz bestimmten Wort, diese Freudenbotschaft, diese Bezeichnung, ist der Oberbegriff für alles, was Gott uns zu sagen hat. Ob Gott uns also Gericht androht oder ob Gott uns Seligkeit verheißt, alles ist frohe Botschaft. Wenn ich sage, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, es ist furchtbar in die Hände dieses Gottes zu fallen, so ist das für den Glaubenden, für den, der Einblick und Durchsicht hat, zutiefst keine Drohbotschaft, sondern im tiefsten, letzten, eigentlichen Grunde ist das Frohbotschaft. Das müssen wir wissen. Das muss uns bewusst sein. Denn wir können nicht jedem das Gleiche sagen. Wir können, dann müssen wir was anderes sagen. Aber alles ist in der Zielführung Frohbotschaft. Deshalb heißt auch unser Thema von der Zielführung Gottes. Die Empfänger, sagte ich, der Frohbotschaft werden froh. Und wenn ich euch nun frage, wer sind denn die Empfänger, dann werdet ihr sagen, ich und der und die und die anderen, die jetzt zum Glauben kommen, das sind die Empfänger. Ja, aber auch wieder nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Denn nicht nur die Gläubigen aus der Gemeinde sind Empfänger der Frohbotschaft, auch ganz Israel empfängt ja eine Frohbotschaft. Die Königsreichsbotschaft, ist das keine Frohbotschaft? Dass auf Erden ein Königreich errichtet wird, dass die Wüste zu Paradiesen wird, dass das Himmel und Erde verklärt werden und erneuert, dass die Tierwelt, die Pflanzenwelt, die Gestirne, die Totenreiche zum großen Teil entleert werden, ist das keine frohe Botschaft? Deshalb sage ich, nicht nur die Gemeinde, sondern auch Israel ist Empfänger einer frohe Botschaft, einer anders gearteten, aber doch auch einer frohe Botschaft. Und ich sage, die Nationen als solche, die Himmel, steht nicht geschrieben, freuet euch und frohlocket ihr Himmel, steht nicht geschrieben, jauchze du Erde, also ist auch die Erde der Empfänger der Frohbotschaft. Die Himmel, die Erde, die Gemeinde, Israel, die Gesamtheit der Nationen, die Nationen sollen sich freuen, ist das keine Frohbotschaft? Seht, so müssen wir biblisch unsere engen Begriffe weiten. Wir müssen anhand der Schrift den ganzen Vollumfang dessen sehen, was uns gesagt ist. Und dann steht nicht im 150. Psalm, dass sich freuen, frohlocken und jubilieren sollen. Alle Wesen und alle Welten steht nicht im 145., im 148. Psalm. Psalm, dass die Welten der Tiefen und dass die Ungeheuer des Meeres frohlocken und anbeten sollen? Also sind die Empfänger der Frohbotschaft nicht nur so ein paar fromme Leute wie wir, wie du und ich, so ein kleiner Haufe, sondern die Empfänger der Frohbotschaft sind aufs Ziel geschaut. Alle Wesen und Welten, die Gott je erschuf, und wenn sie noch so lang durch Gerichtstiefe gingen, sind die Empfänger der Frohbotschaft. Freunde, das ist die Zielführung der Gedanken Gottes. Wir müssen das wissen, denen das Herz brennt, anderen die Botschaft zuzuteilen. Das sagen wir natürlich nicht allem. Wenn wir draußen in der Straße einem Menschen sagen wollten, hör mal, die Himmel und die Erde werden sich freuen und alle Ungeheuer der Tiefe werden frohlocken, dann werden die sagen, hier, was liegt denn mir an den Ungeheuer der Tiefen? Hier, ich bin ein armer, gequälter Kerl, enttäuscht und betrogen in dieser Welt. Wir müssen die Botschaft auf ihn persönlich zuschneiden. Wir dürfen ihm sagen, warum schauen Sie so traurig? Haben Sie gar keine Freude? Haben Sie Leid in der Familie? So dürfen wir anfangen und anknüpfen. Mache ich oft. Ob das ein Schaffner ist, in einem Bus oder in der Eisenbahn, oder ob das sonst jemand ist, oder meinetwegen ein Verkäufer oder eine Verkäuferin, so spreche ich sie oft an. Wir müssen sie ihnen zuschneiden, auf ihre Bedürfnisse. Aber das andere, was wir eben auch sprachen, das ist für uns ungeheuer wichtig, dass wir wissen, es ist frohe Botschaft, Freudenkunde, frohmachende, beglückende Nachricht da für alle, so wie in einer Zeitung für alle etwas drinsteht. Die einen interessieren sich für die Verlobten und für die Verheirateten und die anderen interessiert sich, welcher Fußballclub gewonnen hat und die anderen interessieren sich, was der Khrushchev gesagt und gemacht hat und so kommt jeder auf seine Rechnung und die anderen lesen die Fortsetzungsromane in der Zeitung, denn es ist das Wichtigste. Und so werden auch alle Welten und alle Wesen angesprochen und bekommen die ihnen arteigene Frohbotschaft. Das müssen wir sehen, denn wir sind ja die Haushalter der Geheimnisse und damit auch der Frohbotschafter Gottes. Also noch einmal, das erste war, der erste Punkt, Evangelium heißt Frohbotschaft. Nun gehe ich weiter. Es gibt nicht nur das Wort Evangelium, sondern es gibt auch das Wort in der Schrift Ep, statt F, Evangelia. Das heißt, auf uns kommt eine Wolke zu. Und diese Wolke ist geladen mit Verheißungen Gottes, mit Versprechungen Gottes, mit Zusagen Gottes, mit Selbstenthüllungen Gottes. Und dieses Wort wird meistens übersetzt mit Verheißung. Aber es heißt auch Botschaft, eine Botschaft über uns. Das Wort Evangelium heißt eine Freudenbotschaft. Und das zweite ist eine Überbotschaft, eine Botschaft, die über uns schwebt. Über deinem Leben sind tausende von Verheißungen, die über dir leuchten und ihre Kraft auf dich ausstrahlen. Nur musst du diese Botschaften kennenlernen durch das Wort. Das sind die Verheißungen Gottes. Denn unser Glaube lebt nicht von Visionen oder von Träumen oder von Gemütserregungen oder von irgendeinem schwärmerischen Halleluja-Schreien. Daraus wird kein Glaube geboren und davon kann kein Glaube leben. Der Glaube lebt von den Verheißungen Gottes oder von der Überbotschaft, Evangelia. Gestattet, wenn ich das eine oder andere Wort sage, viele werden es dann besser verstehen. Meine Freunde, wenn wir zum Beispiel lesen, so viele der Verheißungen sind, in ihm ist das Ja, in ihm ist das Amen, Gott zur Herrlichkeit oder Gott zum Halleluja durch uns, dann steht da nicht Frohbotschaft, da steht Überbotschaft. Verheißungen sind die Zusagen Gottes, die über unserem Leben und über dem Weltall leuchten und unerschütterlich sind. Die Pläne Gottes sind unerschütterlich und aus den Plänen Satans wird nichts. Beschließet einen Plan, sagt Gott zu seinen Feinden, und es wird nichts daraus. Jawohl, es wird nichts daraus. Und das müssen wir wissen. Wir müssen das wissen, Bruder und Schwester. die Gedanken Gottes, die Pläne Gottes, die über uns strahlenden, in den Himmel feststehenden Anordnungen Gottes. Deine Gedanken, deine Worte, deine Anordnungen stehen fest in den Himmeln, steht geschrieben im 119. Psalm, sind etwas Stabiles, Unerschütterliches, während die Pläne und Gedanken und Betrugsmanöver Satans, mit denen er uns an uns herangeht durch Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens, das sind nämlich seine drei stärksten Waffen, aus denen wird nichts, die enttäuschen, die betrügen, bringen Jammer und Not und erfüllen nicht den Liebesdursten, den Lebenshunger unserer Herzen. Das müssen wir wissen, das haben wir ja erlebt, da stehen wir ja drin, das erfahren wir ja täglich an uns und anderen. Aber das müssen wir wissen zu unserer Anbetung, die wir Gott darbringen und zu unseren Diensten, die wir ihm tun, bewusst an den Menschen und unbewusst an den unsichtbaren und zuschauenden Welten des Lichtes und der Finsternis. Das sind zielführende Botschaften und Gottgedanken. Das ist der zweite Ausdruck, den die Schrift bringt. Das erste ist also Euangelium, frohe Botschaft. Das zweite ist Evangelia. Das heißt, ein Versprechen, eine Verheißung, die wie eine Segenswolke über uns schwebt und auf uns zukommt, die wir im Glauben erfassen und die wir später, wenn wir vollendet sind, als der Körper des Christus mit dem Haupte vereint, die wir dann auch ausführen. Durch uns werden alle Verheißungen ausgeführt, denn das Haupt benützt die Glieder oder den Körper. Und so ist es auch im Geistlichen. Das ist das Zweite. Jetzt kommt ein Drittes. Die dritte Art der Botschaften Gottes ist das sogenannte Parangelia, das heißt das ganz persönliche Mitteilen der letzten Geheimnisse. Es gibt ja in der Welt verschiedene Nachrichten. Ich habe vorhin das Bild der Zeitung gebraucht. Ich gebrauche jetzt ein Bild des gesamten Apparates der Nachrichten. Es gibt verschiedene Nachrichten. Zum Beispiel die Plakatierung. Wird ein Plakat angeschlagen. Irgendwelcher Art. Meinetwegen raucht die Zigaretten und ihr werdet fröhlich sein. Oder geht die Versammlungen oder kauft die Waren und so weiter. Die Plakatanschläge, das sind Nachrichten an die Menschen. Es gibt aber auch eingeschriebene Briefe und verschlüsselte Telegramme. Das sind auch Nachrichten. Aber es ist ein Unterschied zwischen einem Plakat oder einer Postwurfsendung, die in jedes Haus, in jeden Briefkasten geworfen wird, zur Empfehlung irgendeiner Markenware und so weiter, und einem verschlüsselten Telegramm, das nur die Empfänger wissen sollen. Ihr wisst, wie die Staaten, meinetwegen Russland und Amerika, was die für einen Wert drauf legen, dass ihre verschlüsselten Telegramme, die um die Erde gesandt werden, dass die nicht entziffert werden. Das sind persönliche Botschaften. Und wir können dieses Wort Parangelia übersetzen mit persönliche Botschaft, die vom einen zum anderen gegeben wird und gar nicht für alle ist. Und das ist auch geschrieben, oder dieses Wort gibt es auch im Griechischen fünfmal, und ihr werdet erstaunt sein, wenn ich euch jetzt Folgendes sage. Dieses Wort von der persönlichen Botschaft, die gar nicht für alle und für die große Masse ist, aber die persönlich von einem zu anderen gesagt werden soll und gesagt werden darf, mit der man dem anderen Freude bereitet, mit der man den anderen stärkt und tröstet und beglückt. Dieses Wort finden wir zum Beispiel ich will nur eine Stelle herausgreifen, in 1. Thessalonicher 4, Vers 10 und 11. Das wisst ihr ja alle auswendig, was da steht. In 1. Thessalonicher 4, Verzeihung, 1. Timotheus 4, Vers 10 und 11. Ich will es euch aber noch einmal vorlesen. Wir haben es hier mit einer Parangelia zu tun. Da heißt es im 9. Vers, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erretter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dieses, und nun heißt dieses, Gebiete. Dieses Gebiete. Und hier steht das Wort Parangelo. Das heißt das Botschafte persönlich. Die Verkündigung von der Versöhnung, von der Aussöhnung des Weltenalls ist eine Botschaft, die uns befohlen ist, die wir aber persönlich von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester sagen sollen, um uns damit zu trösten, weil das die verborgene Kraft unseres Dienstes ist. Das ist aber keine Botschaft, die an alle geht. Und deshalb steht hier dieses Gebiete, steht dieses Wort Parangelo. Ich habe sämtliche Stellen der Schrift nachgeschlagen, wo das Wort vorkommt. Es wird immer gebraucht als politische oder administrative Geheimbotschaft. Das ist gewissermaßen eine Geheimbotschaft, die gar nicht für alle ist. Wenn ihr draußen auf der Straße einen Menschen, der gerade in eine Bar oder in einen sonstigen Ort der Sünde und der Oberflächlichkeit gehen will, wenn ihr dem sagen würdet, Gott wird einmal alle Menschen erretten, alles selig machen, sagt er, ja, wird er sagen, großartig, also komme ich ja auch mal an die Reihe, also kann ich ja ruhig hier so weitermachen. Das ist die Wirkung bei Fleischlichen. Deshalb gehört Fleischlichen diese Botschaft nicht und deshalb steht auch im Griechischen dieses Wort Botschaften persönlicher Art von einem zum anderen. Es war mir eine tiefe Freude, als ich in der Schrift das fand. Als ich sah, dass die Bibel diese Worte gebraucht, zum Beispiel, wenn wir im 1. Thessalonischer Brief lesen, wie innerhalb der gläubigen Gemeinde Fragen der Unzucht, Fragen der Eheführung und andere dunkle, delikate Dinge besprochen werden, so sind das Dinge, die gehören nicht an die große Glocke. Da diese Dinge fallen unter das Wort Parangelo, das heißt persönliche Botschaft. Wenn ich weiß, da ist ein Bruder oder eine Schwester, die leben in einer bewussten Sünde und kommen in die Gemeinde und nehmen teil am Abendmahl, am Brotbrechen, aber ihr Leben ist nicht in Ordnung, dann werde ich das nicht an die große Glocke hängen, sondern da werde ich die Betreffenden besuchen und werde sagen, hör mal oder hören Sie einmal, das finden wir sehr schwer, aber weil ich meine, es ist gut mit Ihnen und weiß, wie Ihnen zumute sein mag. Ich habe auch solche Zeiten in meinem Leben gehabt, wo irgendetwas nicht in Ordnung war. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Wenn wir dann so kommen, dann können wir den Menschen dienen, unter vier Augen. Und dieses vertraute Sagen unter vier Augen oder dieser Geheimbefehl, der wird auch gebraucht bei Unzucht, bei delikaten Dingen, bei ernsten Notlagen innerhalb der Gemeinde, die nicht an die Öffentlichkeit gehören, wird dieser Ausdruck gebraucht. Das finden wir in 1. Timotheus 1, 18 bis 20, das finden wir in 1. Thessalonicher 4, 2 bis 8, finden wir dieses Wort. Was ich bezeuge hier, ist das ganz nackte, klare Bibelwort. Da steht Botschaften von Herz zu Herz, von Mund zu Mund, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein eingeschriebener Brief ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Den kann nicht der Briefträger aufschneiden und gucken, was da drin steht. Der würde schwer bestraft werden. Und so gibt es Botschaften, die werden ausposaunt in die Himmel. Und es gibt Botschaften, die werden von Herz zu Herz, von Mund zu Mund weitergegeben. Und wie die Art der zielführenden, der zum Ziele führenden Botschaft ist, da werden verschiedene Worte gebraucht. Ihr lieben Freunde, das ist wirklich so. Und ich weiß, diese Dinge, die ich jetzt sage, die nenne ich nur in großen Zügen. Aber in euren Bibelstunden macht euch mal die Mühe und zergliedert die und schlagt die Stelle nach. Und die Brüder, die ihren griechischen Urtext haben, die sollen aufschlagen und werden dann erstaunt sagen, jawohl, es ist so, das ist ja wunderbar, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, das habe ich gar nicht gewusst. In unserer Bibel, in dem unerschöpflichen Buch der Wahrheit, sind eine Fülle solcher tiefen und köstlichen Zusammenhänge, die wir gar nicht kennen. Aber der Heilige Geist, der ein Lehrer ist, der führt uns in diese Dinge hinein. Das ist jetzt der dritte Ausdruck. Ich fange noch mal von vorne an und sage, erstens, frohe Botschaft ist alles, was Gott uns sagt. Auch wenn er Gericht verkündigt. Auch das ist im tiefsten Grunde für den, der durchschaut, frohe Botschaft. Frohe Botschaft diesen tiefsten letzten Grunde. Denn Gott verkündigt ja nicht Gericht, um einen Menschen zu vernichten oder endlos zu quälen, sondern um ihn richtig zu machen, um ihn in Ordnung zu bringen. Das ist der Deckbegriff, der Oberbegriff. Und nun, der Inhalt der frohen Botschaften ist immer Verheißungen Gottes. Sind nicht Forderungen an den Menschen, du musst, du sollst. Das ist keine Vorbotschaft, das ist Gesetz. Und das Gesetz bringt nichts zur Vollendung, steht im Hebräerbrief. Oder das Gesetz, ja, das ist Gesetz. Und das Gesetz bringt nichts zur Vollendung, steht im Hebräerbrief. Oder das Gesetz ist nicht zielführend. Und das Gesetz ist etwas vorübergehend Eingeschlichenes, so heißt es nach dem Urtext. Das Gesetz ist etwas für eine kurze Zeit dazwischen geschobenes, aber das Gesetz führt nicht zur Vollendung, das Gesetz ist nicht zielführend. Aber das, was Gott tut, ist zielführend. Deshalb ist das Zweite, das Versprechen oder die Sache. Gott hat es versprochen und das hält er auch. Gott hat es verheißen und das löst er auch ein. Und über unserem Leben leuchtet eine Überfülle, eine Segenswolke, geladen mit Verheißungen Gottes. Und jedes Bibellesen, jede rechte Verkündigung soll uns in diese vielen, tiefen, reichen, mannigfachen, wunderbaren Verheißungen hineinführen. Da sagen wir, was hat doch Gott alles versprochen? Was ist Gott doch ein wunderbarer Gott? Was steht uns doch alles bevor? Was haben wir noch alles zu erwarten? Das ist frohe Botschaft, das ist zielführende Botschaft. Dann haben wir gesagt, das Dritte, Parangelia, das heißt, die Botschaft wird nicht in die Öffentlichkeit hinausgetragen, sondern es gibt Botschaften, die gehen von Mund zu Mund, von Herz zu Herz. Das sind delikate Dinge, ernste Dinge, heilige Dinge, peinliche Dinge. Und das finden wir, wenn von Sünden die Rede ist. Die gehören nicht an die Öffentlichkeit. Wenn meinetwegen hier einer von dem anderen weiß, der lebt in einer Sünde, so wird er nicht hinausgehen auf die Straße und das allen erzählen. Und sich nicht in den Kaffee setzen und erzählen, dass es alle hören. Das wird er nicht machen, obwohl das natürlich geschieht. Ich weiß jetzt von Süddeutschland irgendeiner Bewegung, ich will sie nicht nennen, eine Glaubensbewegung, da wird auf den Konferenzen wird da alle mögliche Tratsch und Klatsch erzählt. Da werden Dinge erzählt, was, der Bruder so und so, ja, haben sie nicht gehört, der lebt ja mit seiner Sekretärin und so, und da wird erzählt. Und ich weiß zufällig, ich habe die Einzelheiten gehört, die wurden mir mitgeteilt, ich weiß zufällig, dass da kein Wort davon wahr ist. Ich weiß das zufällig bestimmt, aufs Bestimmteste, mit ärztlichen Bescheinigungen, so arbeite ich das, dass das nicht stimmt. Seht, das ist ein Verstoß gegen die Parangelia. Die bedeutet von Herz zu Herz, von Mund zu Mund. Und so ist es auch, wie gesagt, mit der Botschaft von der Aussöhnung des All. Das ist etwas, die gehört nur den Gläubigen. Aber den Gläubigen gehört sie. Die brauchen sie. Wenn wir nicht wüssten, Gott kommt mit allem zum Ziel, würden wir an Schwermut zugrunde gehen. Wir würden verzweifeln, wenn wir wüssten, dass der größte Teil aller Wesen und Welten, die es gibt, dass sie endlos gequält sein sollen oder einmal ins Nichts aufgelöst sein sollen. Dass also Gott gewissermaßen bankrott gemacht hat, das wäre für uns etwas Unerträgliches. Und deshalb gehört diese Botschaft, diese Vertrauensbotschaft uns Gläubigen, aber den Fernstehenden oder gar den Gottlosen und Ablehnenden, denen sagen wir was anderes. Und da steht deshalb dieses Wort. Es war mir eine tiefe, tiefe Freude, als ich das in der Schrift fand. Als ich in dem Text fand, ja, hier steht ja dieses persönliche Botschaften, diese Vertrauensbotschaft, wie sie etwa, ja, wie ich sagte, ein eingeschriebener Brief oder einfach eine verschlüsselte Depesche ist. Meine Freunde, das ist auch Botschaft. Das ist zielführende Botschaft. Ich gehe weiter und ich hoffe, ich werde es so klar sagen, dass wir es alle begreifen. Das Vierte. Es gibt ein Wort, das heißt, von oben bis ganz unten verkündigen. Das heißt nicht Euangelein, das heißt Katangelein. Da steht die Vorsilbe Kata. Das ist mehr ein Herolden, ein Ausrufen. Wenn etwas ausgerufen wird. Und diese Botschaft gibt es auch. Und ihr werdet erstaunt sein, Wenn ich euch sage, dieses Wort wird zum Beispiel gebraucht beim Abendmahl, da steht, so oft ihr dieses Brot brechet und den Kelch trinket, verkündiget ihr, proklamiert ihr, heroldet ihr von ganz oben bis ganz unten den Tod des Herrn, bis er kommt. Hier steht dieses Wort. Oh, das hat mein Herz tief erfreut, tief beglückt, als ich diese Botschaft hörte, diese Botschaft las. Und zwar verkündigt da jeder Einzelne, der das Brot bricht, durch das Brechen des Brotes, durch das Segnen oder das Trinken des gesegneten Kelches, ist jeder einzelne Abendmahlteilnehmer ein Botschafter. Und wenn er kein Wort redet, und wenn er so heiser ist, dass er nicht mal mitsingen kann und nicht mal Amen sagen kann am Schluss eines Gebetes, ist er doch ein Botschafter nach der Schrift. So oft ihr, schreibt Paulus den Korinthern, und das war nicht lauter vollkommener Heilige, durchaus nicht, so oft ihr dieses Brot brechet und den Kelch trinket, verkündiget ihr herab den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wenn ihr wissen wollt, ja, wie weit geht denn die Verkündigung? Wenn wir das Brot brechen, dann nimmt doch niemand etwas wahr von dieser Verkündigung, der nicht in dem Saale ist. Habt ihr eine Ahnung, meine Geschwister? Habt ihr eine Ahnung? Diese Verkündigung, dieses Katangelein, das heißt dieses Herolden, dieses Vollverkündigen, dieses von ganz oben bis ganz unten Verkündigen, auch ohne Worte, auch ohne Gesang, allein durch das Brechen des Brotes, das wir essen, und das Trinken des Kelches der Gesegneten, ist ein Vollverkündigen oder ein Herabverkündigen. Und diese Herabverkündigung ist von kosmischer Weite, geht in den Kosmos. Und deshalb steht geschrieben, ich gebe euch jetzt dafür den Schriftbeweis, dass diese Art der Verkündigung, das ist ja schon die vierte, dass die in den ganzen Kosmos, das heißt in das ganze Weltsystem geht. Zum Kosmos gehört alles, mit Ausnahme Gottes. Der gehört nicht zum Kosmos. Denn Kosmos heißt das Geordnete, das Geschmückte. Alles Wiederhergestellte. Alles durch einen Schöpfungsakt oder durch einen Neuschöpfungsakt ins Dasein gerufene ist Kosmos. Und über den Kosmos herrschen die Kosmokratoren, deren stärkster Satan ist. Die Engel des Lichtes und die Engel der Finsternis sind alles Kosmokratoren. Christus zum Beispiel gehört nicht zum Kosmos, denn er ist ein Pantokrator, ein Allherr, aber kein Kosmokrator. Er ist viel, viel mehr. Dass aber diese Botschaft, dieses Katangelein, dieses Herabverkündigen, wie es zum Beispiel durch das Abendmahl geschieht, dass das durch die ganze Schöpfung hindurchgeht und die untersten Gerichtstiefen erreicht. Dafür gebe ich euch jetzt einen biblischen Beweis. Denn wehe mir, wenn ich hier auch nur ein Wort sagen wollte, für das ich nicht den biblischen Beweis geben kann. Wehe mir. Ich lache auf Römer 1, Vers 8 und lese euch hier vor, und wenn zufällig ein Bruder den griechischen Urtext da hat, wird er mir das bestätigen. Hier steht: Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesum Christum für euch alle. Ich möchte nur am Rande bemerken, wenn schon Paulus für alle Glieder der fünf Hausgemeinden Roms, in Rom sind nach der Schrift fünf Hausgemeinden nachweisbar. Es können mehr gewesen sein, wir wissen es nicht, aber fünf sind genannt. Und was macht Paulus als Erstes? Er schimpft nicht, er kritisiert nicht, er tadelt nicht, er nörgelt nicht, sondern aufs Erste dankt er für euch alle. Und dabei gab es auch in Rom, wie überall, wie auch in Korinth und so weiter, Missstände, wie in Kolossä. Da gab es Missstände. Und trotzdem ist das Erste, was er macht, dass er dankt für alle. Jetzt bitte folgt, macht mal jetzt euer Herz weit auf. Ich sage euch jetzt frohe Botschaft. wenn schon Paulus dankt für alle, seinem Gott und Vater, und dieser Dank inspiriert ist, durch den Heiligen Geist gezeugt und durch den Heiligen Geist dargebracht, wie viel mehr dankt Christus für die Gesamtgemeinde? Und wenn Paulus den Römern schreibt, ich danke aufs Erste für euch alle, wie viel mehr ist das Erste, was Christus für uns und für die Gesamtgemeinde tut, dass er dankt. Hast du einmal darüber nachgedacht, dass Christus für dich dankt? Du sagst, ich bin ein armer, schwacher Mensch. Bist du? Stimmt, ich auch. Aber das Erste, was Christus tut, ist, dass er dankt. Wenn ihr sagt, ja, was du da bringst, das ist mir ein biblischer Analogiebeweis. Nun, dann lies einmal die 7 Cent schreiben, die der Herr Jesus schreibt. Das Erste ist immer, dass er dankt und dass er alles Gute anerkennt. Und dann erst sagt er, aber da kann ich dich nicht loben und das ist noch nicht in Ordnung, aber zuerst dankt er. Das Erste, was Christus für dein und mein Leben tut, Bruder und Schwester, so unvollkommen du und ich auch noch sein mögen, ist, dass er dankt. Und jetzt bitte ich euch, sprecht einmal im Glauben das Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du als Erstes für mich dankst. Betet mal so, betet mal so. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, dass ich meine stärkste Lektion zum Beten durch ein geisteskrankes, etwa 50-jähriges Mädchen empfing. Meine stärkste Lektion. Irgendwo in Deutschland wohnt eine Tochter eines Bruders, ein etwa 50-jähriges geistesgestörtes Mädchen, irgendwo. Und ich bete manchmal mit ihr, wenn es möglich ist. Und als ich vor etwa 2 oder 3 Jahren wieder mal dort war in dem Haus, und da sagte ich, hör mal, ich will mal mit dir beten, wir beten mal miteinander. Da sagte sie, Onkel Adolf, du kannst beten, ich kann nicht beten. Sag ich, du kannst auch beten, du kannst sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, das kannst du beten. Sie sagt, Onkel Adolf, ich kann nicht beten. Ich sage, na, wollen wir mal sehen, komm, knie mal nieder. Und dann habe ich gebetet. Und dann hat das Mädchen gebetet. Nie in meinem Leben hat mich ein Gebet so erschüttert und so bewegt wie dieses Gebet. Ich kann es noch wörtlich auswendig. Wörtlich auswendig. Ich kann es wörtlich auswendig. Wort für Wort. Sie hat gebetet. Herr Jesus, du weißt, dass ich nicht beten kann. Aber ich weiß, dass du immer für mich betest. Und dafür danke ich dir. Amen. War das auch ein Gebet? War das auch ein Gebet? Und was für eins? Ich war tief ergriffen, ich war erschüttert. Die betet, Herr Jesus, du weißt nicht, dass ich nicht beten kann. Und indem sie das sagte, hat sie ja schon gebetet. Aber ich weiß, dass du alle Zeit oder immer für mich betest. Und dafür danke ich dir. Sie dankt ihm, dass er für sie betet. Ich glaube, dass geistlich gesehen dieses Gebet des seelisch oder geistig kranken Mädchens gewaltiger war mit seinem Einbruch in die Engel- und Geisterwelt, die das Zeugnis bekamen hier von einem armen, gequälten Menschen, der nach Leib und Seele unter den Faustschlägen der Dämonen stand. Dass sie aber sagte, ich kann nicht, aber du kannst und du tust, das weiß ich. Und ich danke dir dafür, dass du das tust. Deshalb, jetzt wiederhole ich den Satz von vorhin. Wenn schon Paulus dankt für alle Römer, ich danke für alle unter euch, für euch alle, wie viel mal mehr dankt Christus für seine Gesamtgemeinde, also auch für dich und für mich und für seine schwächsten Glieder, für die vielleicht am meisten. Für die vielleicht am meisten. Ich war kürzlich irgendwo im Ausland, in einer Familie. Da war ein mongoloides Kind. Das heißt Kind, das war 24 Jahre alt, größer als ich, aber ein Kind. spielte, so wie ein kleines Kind, Mongoloid. Kann kaum sprechen, kann gar nichts tun. Und die Mutter, die berufstätig ist, und die Großmutter, die schon 70 Jahre ist, die eine unsagbare Not mit diesem mongoloiden Kind oder Burschen haben. Eine unsagbare Not. Der kann nicht allein seine Bedürfnisse verrichten. Müssen die ihm immer dabei helfen. Und kann es auch nicht anmelden. Er kann es nicht anmelden, wie etwa ein Hund oder ein Kind. Kann das nicht anmelden. Wenn sie nicht von Zeit zu Zeit ihn dahin führen, da gibt es eine Katastrophe. Die sagten mir, Bruder Heller, der ist unser Sonnenschein und unsere Freude. Der gibt unserem Leben Glück. Wir haben so viel Freude an ihm. Der spielt den ganzen Tag und so weiter. Ich habe gestaunt. In den Augen Gottes ist vieles ganz anders als in unseren Augen. Ich war tief beeindruckt von diesem Erlebnis. Freunde, Freunde und Geschwister, wenn wir einmal mit den Augen Gottes das Jammergeschehen dieser Erde und unseres Lebens betrachten wollten, was wäre das eine Sache? Noch einmal also, es heißt hier, Gott ist mein Zeuge, nein, ich, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass euer Glaube, und jetzt kommt das Wort, herabverkündigt wird, proklamiert wird, geheroldet wird, ausgerufen wird. Katangelein, Katangelein heißt es da, im ganzen Kosmos. So steht's da, so steht's da. Brüder, als ich das las, ich habe das gar nicht zu glauben gewagt. Euer Glaube, ihr Römer, wird im ganzen Kosmos proklamiert. Und diesen Dienst tun auch wir durch das Brechen des Brotes, durch das Trinken des Kelches, tun wir in jeder Selbstüberwindung, wo wir unseren alten Menschen im Tod erhalten, tun wir durch jedes Lob im Leide, wo das Lob ein Opfer wird, und wenn die Tränen über die Wangen rinnen und wir sagen, und dennoch lobe und preise ich dich, dann wird dieser Glaube proklamiert im ganzen Kosmos. Ich danke Gott für euch alle, dass euer Glaube proklamiert wird im ganzen Kosmos. Das ist etwas. Das ist also wieder das Gegenstück von dem vierten, wo nur von Mund zu Mund etwas gesagt werden darf, wo nur ein eingeschriebener Brief oder eine verschlüsselte Depesche gegeben wird. Das ist wieder das Gegenteil. Ich nenne jetzt noch, nebenbei bemerkt, dieses Wort Katangelein kommt 17 Mal vor im Neuen Testament. 17 ist die Zahl der geistlichen Vollendung. Aber ich will darauf nicht eingehen. Ich könnte euch alle 17 Stellen jetzt nennen oder vorlesen oder auch auswendig sagen. Damit wäre aber gar nichts gedient. Die müsste man eingehend eine nach der anderen besprechen. Dann würde uns das aufleuchten, groß und gewaltig. Ich habe jetzt noch zwei Punkte zu sagen, in den wenigen Minuten, die wir bleiben. Es gibt ein Wort, das heißt vorher proklamieren. Das heißt also nicht Katangelein, sondern pro heißt ja vorher, vorher verkündigen. Es gibt eine Zuvorverkündigung des Evangeliums. Eine Zuvorverkündigung des Evangeliums. Meine Freunde, ich will euch dazu wenigstens einige Worte vorlesen, wo dieses Wort von der Zuvorverkündigung steht. Denn das Geheimnis des Leibes Christi war dem Apostel Paulus erschlossen und vorher nicht erschlossen. Da werdet ihr alle sagen, jawohl. Wie oft und wie klar hat das euch euer Bruder Grossmann dargelegt? Ich hätte beinahe gesagt, eingetrichtert, sodass ihr es alle verstanden habt.